Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Der Moderna-Impfstoff ist jetzt auch freigegeben in der Europäischen Union von der Arzneimittelagentur und von der EU-Kommission. Auch ein Vakzin, das auf der Boten-RNA-Technologie basiert. Es muss nicht so stark runtergekühlt werden wie der Impfstoff von BioNTech. Kann es jetzt viel schneller gehen mit den Impfungen bei uns? Das ist eine der Fragen, die wir uns stellen in diesem Podcast zum Update. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hat heute jedenfalls zu den aktuellen Vorwürfen, Deutschland hätte Chancen verpasst und wäre zu langsam, Folgendes gesagt.
Wir haben mehr als genug Impfstoff bestellt. Und zwar nicht nur von einem, sondern gleich von mehreren Herstellern. Grund für die Knappheit sind die geringen Produktionskapazitäten zu Beginn.
Sprechen wir drüber gleich hier. Und wir wollen in dieser halben Podcaststunde auch nochmal über die gestrigen Beschlüsse von Bund und Bundesländern reden. Auf welchen Grundlagen werden denn solche Freiheitseinschränkungen beschlossen? Warum 15 Kilometer und nicht 5? Fragen wir Medizinjournalistin Julia Fischer.
Eine Physikerin vom Max-Planck-Institut hat sogar dafür plädiert, die Bewegung der Bevölkerung auf einen 5-Kilometer-Radius zu beschränken. Das war den Ministerpräsidenten aber zu hart.
Tja, und dann habe ich mich gefragt, wie sich US-Vizepräsident Mike Pence wohl gerade gefühlt hat die letzten Tage, nachdem Donald Trump bei einem Auftritt vor Anhängern in Georgia Folgendes gesagt hat.
I hope Mike Pence comes through for us, I have to tell you. I hope that our great vice president comes through for us. He's a great guy. Of course, if he doesn't come through, I won't like him quite as much.
Also wenn du im Kongress nicht für mich in die Bresche springst, dann bist du nicht mehr mein Freund, sinngemäß. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin in den USA über die Bestätigung des neuen Präsidenten Joe Biden im Kongress mit Unterbrechungen. Und natürlich über die Stichwahl in Georgia mit den demokratischen Kandidaten, die die Mehrheit holen im Senat. Im Podcast zum Update vom 6. Januar 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Seit 10 Tagen wird in Deutschland geimpft. Laut Robert-Koch-Institut waren etwas mehr als 350.000 Menschen schon dran, vor allem Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Und seit heute Nachmittag ist neben dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer auch der von Moderna in der EU und damit auch in Deutschland zugelassen. Aber es gibt Kritik. Das Ganze, das gehe zu langsam bei uns. Es gebe nicht genug Vakzin für alle. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist da der aktuelle Stand? Reicht der bestellte Impfstoff oder reicht er nicht?
Also laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gibt es keinen Grund zur Panik. Er hat heute nochmal gesagt, dass der Impfstoff im Moment ganz einfach ein knappes Gut ist und um Geduld gebeten.
Es wird, so sich die Zulassungen ergeben, die sich aktuell abzeichnen, auch bei aussichtsreichen Impfstoffkandidaten, genug Impfstoff für alle in Deutschland geben. Das sowieso schon mit BioNTech und Moderna. Und wir können, insbesondere wenn es dann darüber hinaus noch weitere Zulassungen gibt, allen in Deutschland im Sommer ein Impfangebot machen.
Ja, dass das bis Sommer für alle was wird, das hatte Spahn ja schon mal gesagt und da ist er anscheinend weiterhin zuversichtlich, zumal eben heute erst die EMA, das ist die Europäische Arzneimittelagentur, empfohlen hat, den Impfstoff von Moderna in der EU zuzulassen und dann ein paar Stunden später hat die Europäische Kommission dieser Empfehlung gefolgt.
Das heißt ja, dass ab sofort 2 Unternehmen Impfstoffe liefern können hier bei uns in der EU, anstatt wie bisher nur 1.
Genau, was allerdings nicht heißt, dass es mit den Impfungen dann doppelt so schnell geht. Denn die Länder haben ja mit den Herstellern von aussichtsreichen Impfstoffkandidaten Verträge geschlossen, teilweise über die EU. Mit Moderna ist abgemacht, dass die EU 80 Millionen Dosen geliefert bekommt und von denen gehen allein 50 Millionen zu uns nach Deutschland. Wer da wie viel bekommt, das hängt immer davon ab, wie viel Geld die Länder in die Entwicklung des jeweiligen Impfstoffs gesteckt haben. Was ja auch zu einem Zeitpunkt war, als man noch nicht wusste, ob und wie wirksam ein Impfstoff sein würde. Aber natürlich müssen diese Millionen Dosen auch erstmal produziert werden. Und das ist gerade ein Knackpunkt für alle Hersteller, weil es die Produktionskapazitäten in der Größenordnung noch gar nicht gibt. Und da hofft zum Beispiel auch Jens Spahn, dass BioNTech nächsten Monat einen neuen Produktionsstandort in Marburg in Betrieb nehmen kann. Und was jetzt konkret Moderna angeht, was ja heute zugelassen wurde, der Impfstoff, da hat Spahn gesagt, dass in den nächsten 3 Monaten wahrscheinlich erstmal 2 Millionen von den bestellten 50 Millionen Dosen nach Deutschland ausgeliefert werden.
Und wir müssen natürlich immer bedenken, eine Dosis bedeutet ja auch nur eine Impfung. Es muss aber 2-mal geimpft werden, jeder Mensch. Genau. Das heißt, das dauert alles noch ein bisschen.
Ja, genau. Also es ist auch einfach gerade noch ein bisschen schwer zu sagen. Bei BioNTech und Pfizer ist es so, dass die gesagt haben, bis Ende März liefern sie 11 bis 13 Millionen Dosen Impfstoff an Deutschland, bis Ende des Jahres 85 Millionen. Dazu kommen dann eben die Dosen von Moderna. Und wenn dann noch weitere Impfstoffe von anderen Herstellern zugelassen werden, dann rechnet das Bundesgesundheitsministerium damit, dass insgesamt 300 Millionen Dosen bereitgestellt werden. Also darüber gibt es halt Verträge. Und das wäre ja dann tatsächlich mehr als genug, selbst wenn, wie du sagst, jede Person 2 Dosen für den kompletten Impfschutz braucht. Der Bundesgesundheitsminister, der klang da heute ziemlich optimistisch.
Die Tage des Impfstarts sind Tage der Zuversicht. Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie und wir haben gemeinsam diesen Weg begonnen.
Ja, dauert aber halt noch ein bisschen und dazu gehört auch zu diesem Weg, dass die Bundesregierung 50 Millionen Euro in die Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 bereitstellen will. Das hat heute Bundesforschungsministerin Anja Kalitschek gesagt. Für die entsprechende Forschung in diese Richtung können Unternehmen und Forschende Fördergelder jetzt beim Bund beantragen. Das heißt also, dass die Bundesregierung schon auch davon ausgeht, dass selbst wenn viele Menschen in Deutschland geimpft werden, immer noch auch Menschen krank werden und bei denen dann eben die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 behandelt werden muss. Und darauf möchte die Bundesregierung offenbar auch vorbereitet sein.
In der Europäischen Union ist heute ein zweiter Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 zugelassen worden, der von Moderna. Warum das die Möglichkeiten, Menschen in Deutschland zu impfen, jetzt nicht verdoppelt und warum der Bundesgesundheitsminister trotzdem optimistisch ist, hat uns Kerstin Ruskowski gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zwei wichtige Ereignisse in den USA heute. Die Stichwahlen in Georgia, wo sich eine weitere Niederlage für die Republikaner abzeichnet. Damit wäre das Weiße Haus, das Abgeordnetenhaus und der Senat in demokratischer Hand, wenn die Ergebnisse sich erhärten. Also ein leichteres Regieren für Joe Biden würde das in Zukunft bedeuten. Joe Biden, der wird gerade quasi im Kongress nach und nach als zukünftiger Präsident bestätigt. Wobei nach wenigen Minuten direkt Pause. Doris Simon, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Washington. Was war da los, als das Wahlergebnis von Arizona bekannt gegeben wurde?
Ja, da passierte der erste Schritt in einem wirklichen Spektakel, was heute sich hier abspielen wird im US-Kongress und sich schon abspielt im Vergleich zu sonst, wo das einfach nur eine Stunde Zeremonie ist. Was genau passierte war, der Vizepräsident Mike Pence, der die Aufgabe hat, laut vorzulesen, die Staaten und dann zu sagen, wenn gesagt wird, für wen der Staat gestimmt hat. Das ist ja schon am 14.12. passiert im Electoral College. Ja, gibt es dagegen Einsprüche? Der sagte das und dann kam, das war schon vorher erwartet worden, ein Einspruch von einem Abgeordneten. Und dieser Einspruch führt, wenn auch noch ein Senator widerspricht, einspricht. Das passiert super, super, super selten. Dann führt das dazu, dass sich die gemeinsame Sitzung trennen muss in Senat und in Abgeordnetenhaus, dass maximal 2 Stunden debattiert wird und anschließend wird über den Einspruch abgestimmt. Der Einspruch wurde eingelegt wegen der Behauptung vom Wahlbetrug, die Donald Trump ja auch immer ohne jede Beweise vorbringt. Wahlbetrug übrigens, dieser Abgeordnete ist mit genau demselben Wahlzettel gewählt worden, wo auch Wahlbetrug moniert wird in der Wahl des Präsidenten. Ja, und das wurde moniert. Jetzt debattieren die Kammern getrennt. Vorhin hat der bisherige noch Mehrheitsführer Mitch McConnell gesprochen und hat gesagt, so etwas wie diese ganze Zeit jetzt und diesen Tag heute habe er noch nie erlebt. Er hat ja schon letzte Woche klar gemacht, dass er die Einsprüche von mehr als der Hälfte der Abgeordneten und einiger Senatoren nicht unterstützen wird, nicht machen wird bei diesem versuchten, ja, Coup, den Wählerwillen eben umzukippen. Und derzeit spricht der nächste Mehrheitsführer, nämlich der Demokrat Chuck Schumer im Senat. Den kann ich aber nicht hören, weil wir gerade reden.
Das heißt, da höre ich raus, das war jetzt der erste Streich und es werden weitere kommen im Laufe des Abends und der Nacht?
Genau, es werden weitere folgen. Ich weiß nicht genau, welche Staaten, aber ich gehe davon aus, dass alle oder die meisten der aus republikanischer Sicht beziehungsweise aus Sicht derjenigen Republikaner, die immer noch glauben, dass dem Präsidenten die Wahl gestohlen worden ist, alle Staaten, die eben heiß umkämpft waren, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia und so weiter. Und jedes Mal kommt dann dieselbe Prozedur, getrennte Debatte in den Kammern, anschließend Abstimmung und das Ergebnis steht fest, weil der das Abgeordnetenhaus in demokratischer Hand ist, werden sie mit Nein stimmen. Und auch im Senat wird es viele Senatoren der Republikaner geben, die mit den Demokraten gegen diese Art von Staatsstreich stimmen werden, sodass am Ende das rauskommt wie jedes Mal. Der Vizepräsident wird dann, ob er es will oder nicht, Joe Biden als Wahlsieger verkünden.
Mike Pence wäre das dann noch, der Vizepräsident. Was wird seine Rolle sein am Ende? Er ist ja nochmal hart angegangen worden von Donald Trump, der gesagt hat, du bist nicht mehr mein Freund quasi, wenn du morgen nicht mitspielst im Senat. Wird er denn mitspielen? Also im Sinne der Demokratie und nicht im Sinne von Donald Trump.
Ja, das ist eine der interessanteren Geschichten. Mike Pence ist ja loyal bis zur Selbstverleugnung gewesen gegenüber Donald Trump in den letzten 4 Jahren. Es gibt wirklich niemanden, der loyaler war hier. Und der Präsident hat wirklich versucht, ihn mit aller Gewalt zu diesem Staatsstreich zu treiben. Mike Pence ist oberster Zeremonienmeister. Das kann man ein bisschen vergleichen mit den Oscars hier, diese Veranstaltung normalerweise heute. Der darf laut Verfassung da überhaupt nichts aus eigener Kraft machen. Und Mike Pence hat dem Präsidenten bei einem Mittagessen gestern erklärt, warum er nicht mitgehen wird bei dem Versuch, den Willen der Wähler nochmal umzudrehen und warum er das nicht kann. Ganz delikater Schritt natürlich, weil Donald Trump sofort anschließend Twitter-Hass und alles loslässt auf alle, die nicht mitgehen bei ihm. Und Donald Trump hat heute Morgen bei einer Veranstaltung hier mit vielen Tausenden von Demonstranten aus ganz Amerika auch gesagt, Mike Pence muss die Ergebnisse zurückschicken in die Staaten, wo sie herkommen und wir werden gewinnen. Es braucht sehr viel Courage, aber er muss es machen. Und er hat ja schon vorher gesagt, wenn Mike Pence es nicht macht, dann mag er ihn nicht mehr so gern.
Wir müssen noch auf Georgia gucken, auch wenn wir schon sehr lange sprechen. Also in Georgia haben sich inzwischen beide demokratischen Kandidaten für den Senat zum Wahlsieger erklärt. Da gab es ja die Stichwahl. Wie sicher ist das zu diesem Zeitpunkt?
Es ist ganz sicher, dass Raphael Warnock der erste schwarze Senator Georgias und überhaupt der erste schwarze Senator aus den Südstaaten für die Demokraten wird. Er hat einen so großen Vorsprung gegenüber der bisherigen Senatorin Kelly Loeffler, dass das nicht mehr umzudrehen ist, weil vor allem auch nur noch mehrheitlich demokratische Stimmen bei den Reststimmen zu erwarten sind, die noch kommen. John Ossoff, der 33-jährige Investigativjournalist, hat einen kleineren Vorsprung, aber weil auch für ihn das gilt, die Mehrzahl der Stimmen, die noch kommen, sind massiv demokratisch, es sind Briefwahlstimmen, gehen alle davon aus, dass auch er den Sitz für die Demokraten holen wird, die damit das PAD und mit Hilfe der Vizepräsidentin die Mehrheit im Senat haben werden.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Washington, Doris Simon. Dort wird gerade im Kongress der Wahlsieg von Joe Biden bestätigt und das dauert sehr viel länger als sonst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland wird also noch bis Ende Januar im härteren Lockdown verharren. Das ist gestern nach dem Bund-Länder-Treffen rausgekommen. Außerdem wurde verschärft. Also private Treffen sind ab Montag nur noch zwischen einem Haushalt und einer weiteren Person möglich. Und in Regionen mit hohen Fallzahlen, Inzidenzen über 200, gibt es einen eingeschränkten Bewegungsradius von 15 Kilometern rund um den Wohnort. Warum denn eigentlich 15 Kilometer und nicht 13 oder 7? Warum genau dieser Inzidenzwert? Zu streng? Zu locker? Also es gibt viele Fragen rundum und Kritik an den Maßnahmen. Auf was für einer Grundlage haben Bund und Länder denn da entschieden? Das fragen wir Medizinerin und Journalistin Julia Fischer. Grüße nach Berlin. Hallo.
Hallo Ralf.
In der Berichterstattung hieß es, erst solle es keine Verschärfungen geben und dann gab es eine Expertenschalte, wie man hört, und plötzlich war der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen klar, also es muss ein 15 Kilometer Radius her, also zumindest in bestimmten Gebieten, und weitere Kontaktbeschränkungen müssen her. Weißt du, was in dieser Schalte passiert ist? Wer war da zugeschaltet?
Also vermutlich hatte das insbesondere mit zwei der Experten zu tun, die dazugeschaltet waren. Einmal war das der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Hajo Krömer. Und der hat offenbar sehr eindrücklich davon berichtet, wie sein Krankenhaus unter der Covid-19-Pandemie leidet. Das muss wirklich gesessen haben. Und außerdem hat Viola Priesemann, Physikerin vom Max-Planck-Institut, sogar dafür plädiert, die Bewegung der Bevölkerung auf einen 5-Kilometer-Radius zu beschränken. Einfach, weil es aktuell wirklich wichtig ist, dass wir Kontakte reduzieren. Und je weniger Menschen unterwegs sind, desto weniger andere treffen sie. Das war den Ministerpräsidenten aber zu hart. Ein Argument dabei, Menschen in ländlichen Regionen müssten schon allein, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen, weiter fahren als 5 Kilometer. Und so hat man sich dann am Ende zumindest eben auf diese Beschränkung von 15 Kilometern ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 auf 100.000 Einwohner geeinigt.
Alles konzentriert sich momentan auf die Neuansteckungszahlen, den R-Wert, Inzidenzwert, all das. Sind das wirklich die wichtigsten Parameter, weil sie die Zukunft zeigen? Also wie viele Menschen so in 2, 3 Wochen in den Kliniken landen werden?
Ja, im Prinzip ist es genau so. Also die zeigen uns zum einen, zeigen sie uns ja immer den Stand von vor ungefähr einer Woche und lassen uns aber auch direkt abschätzen, wo steuern wir hin. Also Neuinfektionen sagen uns, wer ist aktuell krank, sowie die Inzidenz, und daran können wir auch den R-Wert ausrechnen, der uns ja sagt, wie viele Personen steckt ein Infizierter an. Und genau das sind die Zahlen, die wir wissen müssen, um abschätzen zu können, wer landet in den Krankenhäusern und wie viele Tote wird es geben. Würden wir uns nur an den Zahlen orientieren, dann würden wir dem Geschehen einfach ständig hinterherrennen.
Was hast du gestern Abend gedacht, als du von den Kontaktbeschränkungen, den neuen, gehört hast, den Ausgangssperren in gewissen Gebieten in Deutschland? Hast du gedacht, Symbolik, oder geht es da eher um reale Gefahr?
Ich fand das richtig und ich finde, es geht absolut um reale Gefahr. Wir sind wirklich in einer ganz ernsten Situation, in der wir sehen, dass die Fallzahlen nicht runtergehen. Die Experten erzählen, wie die Intensivstationen voll sind und Gesundheitsämter einfach nach wie vor überfordert sind. Es gibt die Nachrichten über durchaus beunruhigende Virusvariante aus Großbritannien, die auch nach Deutschland kommen wird, beziehungsweise ja schon ist. Also es sind alles Dinge, die mich doch durchaus überzeugt davon sein lassen, dass wir Verschärfungen brauchen und leider weiterhin auf Kontakte verzichten müssen.
Das ja, aber du hast ja auch gerade gehadert bei diesen 15 Kilometern. Es gibt ja nicht wirklich Erfahrungswerte. In Frankreichs hartem Lockdown wurde ja beispielsweise 1 Kilometer festgelegt.
Ja, das stimmt. Und das Schwierige an solchen Zahlen ist, dass man leider nicht genau sagen kann, also diese Maßnahmen werden ja häufig parallel beschlossen und man kann schlecht sagen, wie viel Einfluss hatte jetzt wirklich diese Radiusbegrenzung. Man muss aber schon sagen, dass Modellierungsstudien ganz klar darauf hinweisen und auch die Beobachtung der letzten Monate, dass eine eingeschränkte Mobilität der Bevölkerung auch mit sinkenden Fallzahlen einhergeht. Also es ist wirklich eigentlich eine simple Rechnung. Je weniger die Leute unterwegs sind, desto weniger andere treffen sie. Und desto weniger stellen sich auch zum Beispiel in Schlangen an Skilifts an oder so. Also ja, da gehört auch ein Stück weit Symbolik dazu. Und die lautet, Leute, bitte bleibt zu Hause. Die Situation ist ernst. Wir müssen jetzt alle unsere Kontakte reduzieren.
Jetzt ist aber so, dass momentan Kontaktverfolgung, Quarantäne, Überwachung, das schaffen die überlasteten Gesundheitsämter seit Monaten nicht mehr. Und das heißt, die Ansteckungen, die gäbe es irgendwie überall, aber vor allem im privaten Kreis. Wie legt man dann fest, auf welcher Grundlage, dass zum Beispiel die Schulen und Kitas jetzt zubleiben, aber in Unternehmen mit Großraumbüros, in Werkshallen und Co. wird weitergearbeitet?
Ja, es ist wirklich eine schwierige Abwägung, die ich auch wirklich nicht treffen wollen würde. Also da spielt zuallererst schon mit hinein, dass man weiß, Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, spielen vermutlich die größte Rolle. Und da sind Schulen und Kitas vermutlich eher dabei als Büros, weil da auch so ein bisschen der Gedanke mitschwingt, weil vermutlich können Erwachsene mit Hygienekonzepten besser Abstand halten und Maske tragen und so weiter. Dann sind es sicherlich auch ökonomische Faktoren, wirtschaftliche, die da eine Rolle spielen. Aber es ist ganz schwer, da eine klare Grenze zu ziehen, weil es leider tatsächlich immer noch nicht ausreichend Daten gibt, um wirklich zu sagen, diese Maßnahme bringt so viel und diese so viel. Das ist in Deutschland nach wie vor leider schwierig.
Was sind die Grundlagen für die neuen Kontaktbeschränkungen, die ab Montag gelten? Ihr merkt, man kann das eine tun, man kann auch das andere tun. Immer mit dem Blick auf die nahe Zukunft. Wie viele Menschen werden in 2 bis 3 Wochen in den Kliniken liegen, wenn es so weitergeht wie bisher? Hintergründe von Julia Fischer hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich mag ja Sport alleine. Zu Hause auf der Rudermaschine oder Snowboard alleine am Berg. Tennis. Okay, da ist jemand dabei, aber mit viel Abstand. Das mag ich. Viele andere Menschen mögen aber gemeinsam Sport, finden, das macht mehr Spaß, und zusammen schwitzen ist gerade nicht drin. Wobei, es gibt ja sehr, sehr viele Online-Angebote. Zusammen auf dem Hometrainer, zusammen Gewichte stemmen, mit Webcam und mit Coach online. Das soll den Gruppensport, so gut es geht, ersetzen für die, die das mögen. Aber klappt das überhaupt? Kann da ein Gemeinschaftsgefühl entstehen über die Leitung? Ähnlich wie im Fitnesskurs oder beim Mannschaftstraining. Timo Nikolas.
Wir stellen uns vor, wir haben einen Madball in der Hand, okay? Wer mit Ellie McPie Sport machen will, der muss früh aufstehen, zumindest am Donnerstag. Da beginnt um 7 Uhr schon die erste Workout-Session, digital über eine Webcam, direkt aus ihrer Wohnung.
Ich meine, ich komme ja auch aus dem Bett und direkt ins Training rein. Und das heißt, wir fangen wirklich erstmal an, überhaupt unseren Körper sozusagen aufzuwecken. Gut, los geht's. Genau, sehr schön.
Ellie hat im Juni ihr eigenes Fitnessstudio eröffnet in Wien und trainiert seitdem vor allem online mit ihren Kundinnen und Kunden. Das Besondere an ihrem Studio, hier geht es nicht um den gestählten Hollywood-Körper, sondern um Body Positivity.
Jede Körperform ist willkommen und es geht überhaupt nicht darum, eben jetzt nächste Woche, in 3 Monaten, in einem Jahr den super Sixpack zu haben, sondern einfach egal, wie man ins Studio kommt, egal mit welcher Körperform, mit welchem Gewicht, man findet immer zusammen und dieses Miteinander Sport zu machen ist eben das vorherrschende Thema, das uns alle verbindet.
Zusammen Sport machen, das ist ihr besonders wichtig und das geht überraschend gut während einer Pandemie, findet sie.
Was eben auch so cool ist, dass ich eben die Gruppen recht klein halte. Ich bin ja auch ein sozusagen junges Studio, kleines Studio und das heißt, ich kann auch wirklich auch die Zeit nehmen, immer wieder zu schauen, was passiert. Also auch wenn Leute dann sagen, hey, das hat nicht funktioniert, was kann ich machen? Und ich kann auch gleich darauf reagieren und etwas zeigen und sagen, okay, das wäre eine super Variation, die du einbauen könntest. Ja, Julia, super, diese Euphorie immer. Steffi, dir geht's gut.
In einer Gruppe zu trainieren, das hat viele positive Auswirkungen, sagt der Sportpsychologe Jens Kleinert von der Sporthochschule Köln. Es steigere zum Beispiel das Wohlbefinden, aber nicht bei allen. Manche Menschen bevorzugen es, alleine, autonom Sport zu treiben. Gruppenaktivitäten seien jedoch besonders geeignet, zum Beispiel für jene, die Probleme hätten, sich für den Sport zu motivieren.
Das höchste Motivationsniveau ist ja die sogenannte intrinsische Motivation. Das heißt, ich mache die Sache nur wegen der Sache selbst. Ist mir eigentlich völlig egal, ob meine Gesundheit dadurch besser wird, ob ich abnehme, ob ich eine Goldmedaille gewinne. Eigentlich geht es mir nur um die Sache selbst. Es macht mir Freude zu trainieren. Und diese Freude am Training, die kann manchmal allein dadurch geschehen, weil man es mit anderen zusammen macht. Das heißt also, das gemeinsame Tun, das ist alleine schon ein Motiv für sich genommen.
Zwar gäbe es bisher keine Studien dazu, ob virtuelle Gruppenkurse ähnliche Dynamiken erzeugen können wie reale, aber vorstellbar sei das durchaus, sagt Jens Kleinert.
Wir wissen eigentlich, dass manchmal sehr wenig ausreicht, um schon so ein Gruppengefühl auszulösen. Also zum Beispiel das Gemeinsame anzuziehen oder zu wissen überhaupt, dass jemand anders an einem anderen Ort dasselbe macht wie ich. Und das führt schon zu einer Verbundenheit.
Der Sportpsychologe ist aber davon überzeugt, dass gemeinsam tatsächlich vor Ort zu sein die positiven Effekte eines Gruppentrainings noch stärker hervorbringt als das digitale Schwitzen über Skype und so weiter. Egal ob digital oder real, wichtig ist die Zusammensetzung so einer Gruppe. Es kann ja schon einschüchternd sein, nur mit Topmodels oder Leistungssportlerinnen zu trainieren. Und gerade da helfe die neue virtuelle Form des Trainings, sagt Ellie McPie.
Ich habe echt Kunden, die sagen, ich traue mich nicht, die Kamera anzumachen. Ist es schlimm, wenn ich es nicht anmache? Und dann sage ich, nein. Es ist ja extrem cool. Du kannst daheim sein, in deinen eigenen 4 Wänden. Du kannst die Kamera ausschalten. Du siehst deine Trainerin, du siehst mich oder einen anderen Trainer. Und du machst das Beste für dich. Und egal, was du von dir gibst, egal, wie viel du fluchst, egal, was du vielleicht nicht schaffst oder anders machst, es sieht keiner.
Okay, und es sind nur noch 5, 4...
Ellie machen diese digitalen Fitnesskurse so viel Spaß, dass sie weitermachen will, auch wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei sein sollte. Sie will dann beides anbieten, Training vor Ort im Studio und wer keine Zeit oder Lust hat, vorbeizukommen, kann sich digital zuschalten. So sieht für sie die Zukunft der Fitnessstudios aus.
Okay, super. Gut, dann ich wünsche euch einen mega schönen Start in den Tag, okay? Und wir sehen uns beim nächsten Training.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht um den Mund-Nasen-Schutz hier bei uns in Deutschlandfunk Nova im Update heute Abend. Masken gibt es ja viele, Stoffmasken, FFP2, FFP3, OP-Masken und so weiter. Einige wirken besser, andere wirken schlechter, aber wie finde ich das eigentlich raus? CE-zertifiziert sollen die Masken sein, also zumindest wenn es FFP2-Masken sind zum Beispiel. Aber dann hören wir immer wieder, da sind auch mal Chargen dabei, die fehlerhaft sind. Kann ich also meine Maske testen? Zumindest ist das nicht unmöglich. Das zeigen jetzt Mitarbeitende der Universität Linz in Österreich. Sie haben einen Maskentest entwickelt, der zumindest keine tausende Euro kostet und der zum Beispiel auch Krankenhäusern helfen könnte, zu prüfen, ob die Chargen, Masken, die gerade angeliefert wurden, wirklich okay sind und ob die wirklich schützen. Was man dazu braucht, ist überraschenderweise unter anderem eine E-Zigarette. Darüber sprechen wir mit Professor Werner Baumgartner von der Uni Linz. Hallo, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Was ist das für ein Versuchsaufbau bei Ihnen, mit einer E-Zigarette testen, ob eine Maske gut schützt oder nicht?
Ja, bei den Masken geht es ja darum, kleine Aerosoltröpfchen aufzuhalten oder auch größere Tröpfchen. Und eine E-Zigarette macht eben genau das. Sie produziert Aerosole, die möglichst gut durch alles durchgehen sollen. Sie sollen ja möglichst tief in die Lunge gehen. Und damit kann man die Effizienz von Masken und Filtern testen.
Und wie genau machen Sie das dann?
Man nimmt eben diese E-Zigarette. Danach baut man einen Halter für Masken oder Proben aus Masken. Und entweder man zieht dann einfach mit Hilfe einer großen Spritze so quasi einen Puff, einen Atemzug wie beim E-Zigarettenpuffen eben durch die Maske und sammelt das Material, das man durchgezogen hat, in einem Aktivkohlefilter und wiegt den sehr präzise. Oder die Alternative ist, man macht es mit Lichtstreuung. Das heißt, man baut einen Lichtstreudetektor vor der Maske und danach und zieht dann eben aus der E-Zigarette ein bisschen was durch, ein bisschen Aerosol durch und misst eben vor der Maske und dahinter, wie viele Aerosoltröpfchen sind vorhanden. Hm. So eine Lichtstreuung funktioniert, das kennt man zum Beispiel, wenn durchs Fenster Sonnenlicht reinscheint, dann sieht man zunächst mal nichts, außer es sind Staubpartikel in der Luft, die leuchten, dann sieht man das von der Seite. Genauso machen wir es, wir scheinen eben Licht hinein und unter 90 Grad versetzt detektieren wir es. Das ist alles.
Ich habe jetzt keine Feinwaage zu Hause und auch nicht einen Lichtstreudetektor. Das heißt, es ist nichts, was ich mir selbst zu Hause zusammenbasteln kann, oder?
Doch.
Doch?
Feinwaage ist schwierig, die ist relativ teuer. Dafür ist der Test mit der Feinwaage etwas einfacher. Aber den Lichtstreudetektor, das haben wir extra noch zusätzlich entwickelt, das kann sich wirklich jeder bauen. Das sind Bauteile im, ich glaube, Einkaufswert von 7 Euro. Wenn man da ein bisschen technisch geschickt ist, kann man das machen. Die Bauteile für einen Lichtstreudetektor sind sehr einfach. Das ist Leuchtdiode, eine Fotodiode. Wir haben das über einen kleinen Mikrocontroller gemacht, ein paar Widerstände. Das haben wir auch alles jetzt publiziert und hochgeladen, damit wirklich jeder sich so ein Ding mal zulegen kann, der es braucht natürlich.
Hm. Also gerade zum Beispiel in Krankenhäusern wäre es wichtig, dass Chargen von Masken, die angeliefert werden, vielleicht schnell und günstig getestet werden können. Und da haben wir ja im vergangenen Jahr häufig gehört, dass gerade auch CE-zertifizierte Masken, von denen man eigentlich erwarten müsste, dass sie funktionieren, dass sie dann doch recht durchlässig waren, zumindest bestimmte Chargen. Ist das Testen bisher sehr teuer gewesen?
Das Testen selbst nicht, wenn man mal ein Gerät hatte, aber diese sogenannten Penetrometer, wenn die zertifiziert sind und alles, die sind relativ teuer und vor allem gerade zu Beginn der Pandemie war der Markt leer. Man ist an keine gekommen.
Welche Masken haben Sie denn alles bisher getestet? Auch welche Stoffe haben Sie getestet in Ihrer Anordnung?
Ja, wir waren da natürlich, wenn man mal so ein Gerät hat, fällt einem alles Mögliche blöde ein. Also selbstverständlich haben wir mal FFP3, FFP2, FFP1 Masken, Standardmasken, alle möglichen getestet. Wir haben natürlich auch OP-Masken getestet, diesen normalen Mund-Nasen-Schutz, wie er durchaus empfohlen ist. Typischerweise sind die auch recht sehr gut und verändern sich auch nicht großartig mit der Zeit. Aber selbstverständlich dann auch diverse Stoffe, Baumwolle, Leinen, Synthetikfasern. Dann sind wir sogar auf Kaffeefilter und Ähnliches gegangen, einfach mal um zu testen, ja, was hält denn diese Aerosolpartikel gut zurück.
Und welches Produkt war am erfolgreichsten?
In Bezug auf Penetration von Aerosoltröpfchen sind High-End, insbesondere von Markenprodukten, High-End FFP3-Masken natürlich das Allerbeste.
Gefolgt von?
Gefolgt von diversen FFP2-Masken und so weiter. Knapp dahinter rangieren OP-Masken, Was auch gar nicht viel schlechter war, waren diverse Naturstoffe, also Baumwolle, Leinen war recht gut. Und da war das Interessante, die wurden zu Beginn mit jedem Waschen, also jedem Regenerieren sogar mal ein bisschen besser. Wahrscheinlich, weil sie verfilzen und sowas. Mhm. Wohingegen die High-End FFP2 mit der Zeit halt eher schlechter wurden.
Was mir noch einfällt, wenn ich an jemandem vorbeilaufe, der raucht und dann rieche ich das, obwohl ich eine FFP2-Maske anhabe, kann man sagen, da ist dann was falsch an der FFP2 oder sind Geruchspartikel zum Teil so klein, dass sie eben da doch durchkommen?
Duftmoleküle, die sind einzelne Nanometer. Wenn ich etwas so dicht mache, dass ein Duftmolekül nicht durchgeht, dann würde ich ersticken. Weil dann gehen auch Luftmoleküle nicht mehr durch.
Professor Werner Baumgartner über einen in der Uni Linz entwickelten Maskentest in Österreich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Shutdown geht in die Verlängerung auch für die Restaurants und für die Cafés. Das ist seit gestern Abend klar. Im Januar wird es definitiv nichts mehr werden mit Gästen in oder vor Restaurants oder vor Cafés. Und das, nachdem schon seit Wochen die Einnahmen wegbrechen. Wie kommen die Restaurants damit klar zum Beispiel? Viele sind in dieser Krise ja kreativ geworden. Zum Beispiel das Restaurant Maybeck in der Kölner Altstadt. Wir sprechen mit Jan Mayer vom Maybeck. Hallo, grüß dich, Jan.
Hallo, Ralf, grüß dich auch.
Was bedeutet der längere Shutdown für euch und für die Branche?
In allererster Linie bedeutet das mal so eine Art self-fulfilling prophecy, weil wir natürlich damit gerechnet haben, weil wir den Sinn auch durchaus anerkennen. Zum anderen bedeutet es aber natürlich auch, dass die Perspektive auf eine Normalität sich viel weiter nach hinten verschiebt und der Druck wirtschaftlich gesehen natürlich ja eher wächst.
Nicht jedes Restaurant kann weitermachen. Wie ist das bei euch? Ihr hattet ja durchaus Ideen.
Ja, absolut. Jetzt im zweiten Shutdown hat sich das so ergeben, dass wir eigentlich eh schon parallel auch ohne Schließung vorhatten, eine Art Feinkostkonzept umzusetzen, was begleitend zum regulären Betrieb, der ja auch massiv weniger war als sonst zu normalen Reise- und Geschäftszeiten, dass sich das eigentlich so ergeben hat, dass wir das jetzt umsetzen konnten und sogar ein bisschen breiter aufgestellt haben, als das vielleicht neben dem regulären Betrieb noch möglich gewesen wäre und entsprechend jetzt so eine Art Feinkost- und Weinkonzept haben, wo Leute im Click-and-Collect-Verfahren Dinge vorbestellen online und dann hier bei uns abholen können und wir dadurch zum einen ein bisschen Gästekontakt haben und zum anderen aber halt auch die Möglichkeit haben, hier eine Küche weiter am Laufen zu halten und ja uns irgendwie durchzuwursteln.
Durchwursteln, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Geht das denn auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder musstet ihr Leute in Kurzarbeit zum Beispiel schicken?
Ja, wir mussten massiv Leute in Kurzarbeit schicken, auch in diesem Fall wieder, weil natürlich die Tätigkeitsfelder sich halt stark eingrenzen. Ne? Also dadurch, dass du halt eben keine Gäste vor Ort hast, bricht so ungefähr 50% der Arbeit einfach weg und entsprechend haben wir im Moment auch über die Hälfte des Personals auf 0% Stunden bzw. 100% Kurzarbeit angemeldet. Konnten das im November noch ein bisschen mit der Perspektive auf eine großzügige staatliche Unterstützung, die ja angekündigt war, auf unserer Seite belassen und mussten dann im Dezember aber einfach auch mit der Aussicht darauf, dass diese Hilfen nicht ewig weitergehen können, natürlich da eben mit Kurzarbeit jetzt weiterarbeiten.
Und sind die November- und Dezemberhilfen schon bei euch angekommen?
Nee, also man konnte das beantragen. Es gab dann eine Bestätigung des Eingangs des Antrages und auch eine Bestätigung, dass wohl Zahlungen dann scheibchenweise fließen werden. Das wird ja insgesamt immer über mehrere Monate zurückerstattet werden. Tatsächlich geflossen ist aber noch kein Cent und es gibt im Moment so den Stand, dass es wohl ab Ende Januar dann Prüfungen gibt, die dazu führen, dass dann folgend irgendwann die ersten Auszahlungshäppchen kommen. Also sprich Liquiditätshilfe war das bisher noch nicht.
Also ich höre daraus, durchwursteln. Auf der anderen Seite, ihr könnt wirtschaftlich überleben, momentan noch. Was hörst du von Kolleginnen und Kollegen aus der Branche?
Also mich trägt da durchaus die Sorge, also gesamtbranchenmäßig gesehen, weil das ist so, wie du sagst, dass wir also individuell unternehmerisch durchaus irgendwie noch so eine Zuversicht haben und ja auch durch das Alternativkonzept, weil wir halt ein bisschen mobil sind, in so Art zu arbeiten, ein bisschen was generieren können. Aber es gibt schon auch im engeren Bekanntenkreis und Kollegenkreis Leute, wo ich weiß, dass es deutlich schwieriger ist, gerade bei Unternehmen, die eben vielleicht noch höhere Kosten pro Monat durchzutragen haben als wir oder eben auch bei Unternehmen, die deutlich kleiner sind und gar nicht die Möglichkeit haben, irgendeine Alternative anzubieten. Und da wird es dann jetzt einfach, auch wenn es eben die Hilfen in Aussicht gibt, aber durch ausbleibende Zahlungen derselben wird es halt einfach eng am Ende vom Monat. Also es ist eine ganz einfache Rechenaufgabe und Wir haben uns neulich mal so im kleinen Kreis zusammengesetzt und gefragt, was eigentlich passiert, wenn man sich jetzt mal im Februar an eine Bank wendet und sagt, wie sieht es denn aus? Ich habe da Aussicht auf Dezember- und Novemberhilfen noch in Höhe von X. Könnte ich diesen Betrag bitte als Kredit bekommen, damit ich meine Rechnung bezahlen kann? Ich fürchte, das Risiko würde eine Bank nicht auf sich nehmen. Mhm. Also ich sehe es im Moment ja das erste Mal eigentlich seit den Schließungen und auch seit Beschluss der Hilfsmaßnahmen, ehrlich gesagt, ein bisschen kritisch, weil man doch so ein bisschen den Optimismus verliert, dass diese Zahlungen dann wirklich irgendwann mal fließen, auch wenn es natürlich sehr unvorstellbar ist, dass es nicht passieren wird. Aber gerade aktuell fehlt einem da so ein bisschen die Verlässlichkeit.
Und vielleicht ist die Psyche auch mittlerweile so belastet, dass man nicht mehr so locker damit umgehen kann, wie jetzt noch vor ein paar Wochen oder Monaten. Wie lange würdet ihr denn das jetzt noch durchhalten können, sowohl psychisch als auch finanziell?
Also der mentale Aspekt, den du ansprichst, der ist natürlich gerade in einem Herzblutjob wie der Gastronomie schon sehr, sehr wichtig. Und da eben auch diese Erlebnisse, die man gemeinsam mit Gästen hat, ist, glaube ich, für beide Seiten essentiell. Also wir haben auch durchaus Gäste, die auf uns zukommen und sagen, sie halten das mental nicht mehr lange durch. Aber also es ist natürlich schon ein ernsthafter Aspekt. Und wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt über den Dezember, das war ja fast schon ein Glücksfall, dass eben mit Weihnachten und Neujahr natürlich so eine gewisse Dynamik auch gastronomisch und kulinarisch nochmal reingekommen ist. Januar, Februar, glaube ich, werden echt hart für alle Beteiligten, also sowohl für uns als gastronomische Unternehmer und natürlich auch leidenschaftliche Köche und Gastgeber, aber auch fürs Team, weil auch wenn man was tut, fehlt manchmal so ein bisschen die Sinnhaftigkeit des Ganzen oder der Sinnstiftende daran, und das ist ja schon was in unserem Job eine große Rolle spielt.
Und es wird auch für uns Gäste hart. Ich danke dir sehr.
Ja, danke dir, Ralf.
Jan Meyer vom Restaurant Maybeck in der Kölner Altstadt, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.